Hallo und herzlich willkommen.
Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig erfolgreich führen.
Mit Tina Teucher
und Dr. Colin Bean.
Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig erfolgreich führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, Ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Liebe Kursteilnehmende, ich darf Sie herzlich zum Podcast des Moduls Nachhaltige Produktion begrüßen. Für dieses Interview konnten wir Herrn Ralf Lokai von der Druckerei Lokai gewinnen. Die Druckerei Lokai sitzt in Rheinheim und umfasst ca. 25 Mitarbeitende. Vor gut 10 Jahren begann Herr Lokai einen Wandlungsprozess vom konventionellen Druckerbetrieb zum Marktführer für umweltfreundliche Printprodukte. In diesem Interview, das wir remote geführt haben, erzählt er von diesem Prozess. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, sehr geehrter Herr Lokai, wir haben dieses Interview ja miteinander vereinbart, weil Sie der Herausforderung, Nachhaltigkeit in Ihre Produktionsprozesse zu implementieren, schon sehr erfolgreich begegnet sind. Und mich würde ganz zu Anfang mal interessieren, was sind eigentlich so die typischen Herausforderungen, mit denen ein Unternehmen in Ihrer Größe und in der Druckerbranche eigentlich zu tun hat?
Also die typischen Herausforderungen bei uns sind, dass wir so mal eine Branche sind, die im Grunde auch einen gewissen Schrumpfungsprozess hat und der ist sehr geprägt auch von den Kollegen, die sehr stark im Online-Bereich unterwegs sind. Und das hat also für uns kleinere Unternehmen schon das eine große Herausforderung in der Form, dass wir in den Standardprodukten eben sehr oft nicht sozusagen wettbewerbsfähig sein können. Und das ist dann auch immer so eine Frage, wie kriegt man seine Nische, wie kommt man dahin, wo man eben allein im kleinen Teich ist, nicht im großen Teich schwimmt. Und aus der Vergangenheit oder rückblickend kann ich sagen, also es war für uns eine wirklich sehr gute Entscheidung, dass wir bereits 2007 damit angefangen haben, unsere Prozesse zu hinterfragen und auch eine Sinnfrage zu stellen, inwieweit unsere Produkte auch in Zukunft einen Nutzen für unsere Kunden darstellen. Und ich hatte mich damals entschieden, einfach den Weg zu gehen und zu sagen, okay, alles, was wir heute tun, muss sinnvoll sein für Mensch und Natur. Und dazu sind wir dann übergegangen, dass wir alles erstmal in Frage gestellt haben und haben uns überlegt, was können wir dazu beitragen? Und rückblickend auf heute und auch auf das letzte Jahr, gerade im Bereich von Corona, muss schon sagen, also das hat sich für uns positiv herausgestellt, weil wir einfach gerade das Thema Corona und auch alles, was damit zu tun hatte, hatte ich so jetzt den Eindruck, dass die Menschen doch mehr über Nachhaltigkeit nachdenken und auch darüber nachdenken, ja, wie sie investieren und vor allen Dingen, wie sie ihre Produkte in Zukunft auch einkaufen. Und das war bei uns jetzt eigentlich ein großer Erfolg im letzten Jahr gewesen, auch, dass wir eben mit kaum Kurzarbeit durchgekommen sind. Und ich glaube, die Wertschätzung, die wir jetzt in den letzten 15 Jahren da reingesteckt haben, hat man im letzten Jahr das erste Mal so wirklich gespürt.
Das sind gute Neuigkeiten. Was sind denn so die spezifischen Nachhaltigkeitsherausforderungen, gerade wenn wir auf den Umweltbereich, also die ökologische Perspektive schauen?
Also bei uns war es als Herausforderung zum einen erstmal wichtig, den Klimaschutz im Unternehmen voranzubringen. Und wir haben uns dann früh entschieden, auch so mal die Themen, weil wir konnten die im Grunde gar nicht allein beschreiten. Und dann war dann die große Überlegung, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, und wir hatten dann mehr oder weniger von der IHK auch geprägt, eine Anfrage gekriegt, ob wir denn dran interessiert werden. Das war dann 2004 damals, an Ökoprofit teilzunehmen. Also das ist ein Programm, was auch unterstützt wird von Umweltberatern. Und ich habe damals schon gesagt, ja, also das ist sinnvoll, weil es gibt viele Rechtsthemen, es gibt Erhebungen, es gibt einfach viele Dinge, die einem jeden Tag begleiten, aber irgendwie man gar nicht so richtig weiß, wo ist jetzt die Rechtssicherheit, wie müssen wir uns bewegen. Und da war es halt so, dass wir halt im Prinzip damals mit Ökoprofit alle relevanten Bereiche geclustert haben, haben sie als Projekte aufgestellt und haben dann geguckt, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin. Ja, und das war im Prinzip der erste Weg, um das zu beschreiben, was wir heute sind. Ja.
Was sind denn aus Ihrer Sicht heute die wesentlichen Treiber, warum man sich als ein Unternehmen mit Nachhaltigkeit beschäftigen sollte? Zum einen marktwirtschaftliche Treiber, aber vielleicht auch politische Treiber.
Zum einen sind es marktwirtschaftliche Treiber. Also es ist so, dass man gut mit 25 Mitarbeitern sind wir nicht unbedingt jetzt so, dass sagen wir, große Fonds oder was auf uns draufschauen, ja, weil sie uns finanzieren möchten oder uns bei der Finanzierung unterstützen möchten. Aber wir merken schon, dass auch im Bereich der Bankenwelt da immer mehr drauf geschaut wird, inwieweit das Unternehmen nachhaltig sich aufstellt. Und ich glaube, dass das nicht nur für Große wichtig ist, sondern auch für Kleine. Es ist auch so, dass wir auch viele Kunden haben, die uns auditieren. Also wir arbeiten auch sehr stark halt dadurch, dass wir halt eine Nische besetzt haben im Bereich Naturkosmetik, aber auch bei ökologischen Lebensmitteln, sag ich, also Bio-Lebensmittel und so. Also arbeiten wir auch für einige Marken-Discounter. Und da ist oft so, dass dann auch interne Audits gemacht werden, die letztendlich darauf abzielen, was tun wir entlang der Lieferkette, ja. Und wird schon detailliert danach gefragt, wie wir unsere Ressourcen im Grunde verbrauchen, ja. Und insofern ist es absolut sinnvoll, jetzt diesen Weg so zu beschreiten und kann ich jedem nur empfehlen.
Sie hatten gerade den Mehrwert ja schon skizziert, der sich jetzt vor allem im letzten Jahr für Sie ergeben hat durch die Umgestaltung der Produktionsprozesse. Aber es gab bestimmt auch schon Mehrwert, der sich vor der Corona-Pandemie aus dieser Umgestaltung ergeben hat. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Was waren so die Kernaspekte, die Sie da herausarbeiten würden?
Also die Kernaspekte waren schon, dass letztendlich mit dem Nachhaltigkeitsthema, was wir jetzt bei Lokal gemacht haben, sichtbar geworden sind, ja, und wir haben auch am Anfang erstmal überlegt, okay, was müssen wir tun? Und wir haben auch erst dann kommuniziert, wenn wir auch in der Umsetzung waren, weil wir auch nicht den Weg gehen wollten, dass man kann nicht von heute auf morgen jetzt ein nachhaltiges Unternehmen werden. Das ist meines Erachtens so, das schwenkt dann schnell in Greenwashing über. Und das war schon so, dass das für uns wirklich ein Kernindikator war, im Grunde die Themen systematisch abzuarbeiten. Und das hat natürlich dann zugeführt, dass man dann gesehen worden ist, ja, und es sich auch mehr herausgeprägt hat, dass bestimmte Zielgruppen, die das selber leben, also ob das jetzt ein großes Naturkosmetikunternehmen ist, die dann gesagt haben, ja, wir wollen auch Partner haben, die so denken wie wir. Und das war eigentlich schon seit 2007, also wenn wir damals angefangen mit dem Thema FSC-Papiere, ja, da hatten wir uns so intensiv damit beschäftigt, dass wir geguckt haben, wo kamen die Papiere her? Gibt es Negativmeldungen im Netz? Ja, und wir haben dann als eine der ersten Druckereien eine Papierkollektion gemacht mit nachhaltigen Papieren, die von uns intensiv recherchiert wurden, weil wir im Grunde auch unseren Kunden die Sicherheit geben wollten, dass sie halt eben keine Negativmeldungen haben, weil vielleicht das Papier aus Asien kommt und die Firma, die dort das produziert, eben mit Abwasser umgeht, wie man es eigentlich nicht tun sollte und dann am Ende das Unternehmen große Mengen von dem Papier produziert, ja. Und so hat sich eins im anderen aufgebaut, was dazu geführt hat, dass wir halt auch sehr stark Weiterempfehlungen hatten. Und bei uns war es dann im Grunde so, dass wir immer weniger, wir haben das dann damals unterschieden zwischen Überzeugungstätern und eben die, wo es eben Geiz ist geil und billig sein muss. Ja, das ist die eine Gruppe, das sind die Konventionellen für uns gewesen. Das andere waren Überzeugungstäter und die Konventionellen sind immer weniger geworden und die Überzeugungstäter immer mehr. Und wir haben eigentlich durch Weiterempfehlungen uns sehr gut entwickelt in Zielgruppen, die eben alles Menschen haben, die sehr stark an Nachhaltigkeit und nachhaltigen Wirtschaften interessiert sind.
Lassen Sie uns den Blick nochmal ins Unternehmen richten. Haben Sie einen Effekt gemerkt, was die Mitarbeitenden angeht?
Also am Anfang war das eher so, dass die Mitarbeiter irgendwie gedacht haben, naja, was der macht, ist ja seine Sache, aber ich habe eigentlich jetzt kein Interesse dran, nicht mehr, sag mal, beim Lebensmitteldiscounter einzukaufen und morgen im Bioladen zu sein. Und für was brauche ich jetzt eine Entlüftungsanlage, die alle 40 Sekunden Fein- und Grobstaub aus der Halle rauszieht, ja? Wir hätten gern lieber einen Euro mehr, ja, wie große Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen. Aber wir haben damals so gemacht, dass wir eben die Nachhaltigkeit kam eher später, sondern wir haben im Grunde die Mitarbeiter über den Arbeitsschutz mit einbezogen und haben dann quasi vom Arbeitsschutz sind wir zum Umweltschutz gekommen. Weil letzten Endes ist es so, wenn Sie die Mitarbeiter einen gesunden Arbeitsplatz geben und Materialien substituieren, die schädlich sind, sind Sie automatisch dann irgendwann auch wieder bei den Umweltthemen. Also wenn Sie Reinigungsmittel haben, die schnell verflüchtigen, dann haben wir sehr viele Dämpfe, die sie ausgeben. Ja, und wenn aber plötzlich die Reinigungsmittel, ich sage jetzt mal, nach Orangenöl riechen, dann merken die Leute dann schon, oh, das ist ja doch viel angenehmer. Und wenn man jetzt wieder zurückblickt auf heute, das Thema Lüften in den Räumen und so, klar, vor allem in der Verwaltung, da müssen wir schon am Tag dreimal stoßlüften, ja, wenn wir die Regeln einhalten wollen. Aber in der Produktion haben wir einen Austausch von alle 40 Sekunden, wo frische Luft reinkommt. Dann kann man sagen, es ist eigentlich jetzt schon gut, aber damals war es teuer, aber heute hat es sich ausgezahlt.
Das Thema Reputation haben Sie am Anfang als einen Mehrwert dargestellt. Vielleicht könnte man das, was Sie gerade dargestellt haben, so ein bisschen unter Mitarbeiterzufriedenheit auch zusammenfassen. Wie sieht es denn aus, also hinsichtlich Kosten und Margen? Konnten Sie da eine Veränderung durch diesen Ansatz der Nachhaltigkeit spüren oder auch quantifizieren?
Es ist so, dass wir da auch wieder jetzt nicht bei unseren Zielgruppen oder unseren Kunden halt festgestellt haben, es gibt quasi die konventionellen, es gibt Überzeugungstäter. Bei den Überzeugungstätern war das einfach so, dass die selber auch, sagen wir mal, gesunde und gute Materialien einsetzen. Für war das ein Selbstverständnis, dass, sagen wir mal, ein nachhaltig hergestelltes Produkt, in unserem Fall jetzt ein Druckprodukt, dass es durchaus teurer sein darf. Andere wiederum, die sagen dann, it's nice to have. Aber der Preis spielt am Ende ja doch wieder eine große Rolle. Für uns war es immer so, dass wir gesagt haben, umweltfreundliche Druckprodukte dürfen nicht teurer sein. Und wir haben dann halt versucht, wir haben eine ganze Vielfalt von Papieren eingesetzt früher. Ja. Und heute gehen wir dazu über, dass wir eben weniger Papiere einsetzen, also von den Sorten, aber die irgendwo doch gleiche Eigenschaften hatten. Wir haben dadurch quasi die Mengen wieder erhöht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir halt eben nicht mehr so eine Breite hatte, sondern spitzer geworden sind und haben dann die Einkaufspreise dadurch wieder reduzieren können, weil wir halt bei den Lieferanten eben mehr abgenommen haben. Und so konnten wir das wirtschaftliche Thema schon ein bisschen in Einklang bringen. Die ersten Jahre war das immer so, dass wir froh waren, wenn wir eben eine Null hatten, weil ja die Umstellung war doch schon mit enormen Kosten verbunden, allein auch schon bei den Zertifizierungen, die wir gemacht haben. Es ist einfach so, dass man da nicht schnell irgendwie sich erhoffen darf, dass man dann große Margen erzielt, sondern das braucht seine Zeit. Und ich würde sagen, also wir haben schon 10 Jahre jetzt gebraucht, dass wir so langsam etabliert sind. Und das kann ich, glaube ich, heute schon behaupten, dass wir uns einen Namen gemacht haben. Und wir erfahren viel Wertschätzung. Und es ist wirklich so, dass nicht immer der Preis entscheidend ist.
Das klingt aber so, als wenn Sie nicht glauben, dass Nachhaltigkeit nur eine Modeerscheinung ist, sondern dass es eben auch langfristig eine Wirkung erzielen kann.
Also Nachhaltigkeit ist für mich per se keine Modeerscheinung, denn ich meine, wenn wir jetzt sehen, was passiert gerade in der Welt, also wir haben überall Riesenprobleme, ja. Ich glaube, jeder Unternehmer, der Verantwortung trägt, der kommt zwangsläufig nicht daran vorbei, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ob es jetzt Klimaschutz ist, ob es die Mobilität ist, wie Mitarbeiter zum Arbeitsplatz kommen. Also wir hatten hier in Rheinheim 2009 sehr starke Feinstaubemissionen gehabt beispielsweise. Und dann hatten wir im Umweltteam, was wir durch EMAS implementiert haben, haben wir dann darüber gesprochen, ja, und es gibt genug Mitarbeiter, die haben 2 Kilometer Anfahrtswegen, die kommen im Auto, ja, und was können wir da tun? Ja, und wir haben dann damals als eine der ersten Unternehmen die erste Fahrrad-Leasing-Flotte eingeführt und haben dann jede Mitarbeiter, der bereit war, ein Fahrrad spendiert, ja, damit eben das Auto stehen bleibt. Wir machen es heute auch so, dass Mitarbeiter, die weiter wegkommen, auf öffentlichen Verkehrsmitteln umsteigen, dann zahlen wir das zu 100%. Also es gibt ganz viele Themen und ich glaube, im Grunde, wenn man es wirklich will, ja, dann gibt es auch keine Hinderungsgründe. Und in Unternehmen, die Unternehmer geführt sind, und es kommt von oben, dann geht es natürlich auch relativ schnell. Je größer das Unternehmen ist, umso mehr Entscheidungskompetenzen liegen dazwischen und dann dauert es natürlich entsprechend länger. Ne?
Nun ist es ja so, dass Nachhaltigkeit wirklich eigentlich ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichsten Themen ist. Vielleicht darf ich Sie so ein bisschen in die Rolle des Beraters gerade mal stecken. Was würden Sie jemandem empfehlen, der wirklich am Anfang steht? Was wären für Sie so die ersten drei Maßnahmen vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung, die Sie empfehlen würden?
Also eine der ersten Maßnahmen wäre für mich sozusagen, sich zu vernetzen. Das heißt also, es gibt die Möglichkeiten bei den IHKs, ja, dass man sich engagiert als freiwilliges Mitglied in einem Ausschuss oder sich gar in die Vollversammlung wählen lässt, ist sicher ein gutes Thema. Also Vernetzung ist ganz wichtig. Es gibt jede Menge Verbände, die sich nachhaltig engagieren, ob das jetzt Baum ist beispielsweise oder Unternehmensgrün, ja. Also gerade bei Unternehmensgrün sind sehr viele junge Menschen dabei. Also man kann da Inspirationen einholen. Das haben wir auch damals gemacht. Quasi vernetzen, was machen andere? Was kann man da mitnehmen? Wo kriegt man Hilfe? Und dann als dritter Baustein ist es natürlich auf jeden Fall wichtig, externe Berater dazuzunehmen, um letztendlich auch jemanden zu haben, der einen in die Hand nimmt und auch einen roten Faden dann mit einem gemeinsam erarbeitet. Ja, weil alleine kriegt man es nicht hin, würde ich jetzt sagen, oder aus meiner Erfahrung heraus auch, weil man doch sehr stark im Alltagsgeschäft ist. Und dann braucht man natürlich auch qualifizierte Mitarbeiter oder engagierte Mitarbeiter, die auch für das Thema ein Herz haben und die sich auch öffnen und auch über den Tellerrand schauen und wirklich auch kritisch mit den Dingen, die wir jeden Tag tun, auch umgehen und es versuchen zu bewerten und nach Lösungen zu suchen.
Lassen Sie uns noch einmal kurz auf den Produktionsprozess gucken. Was sind da bei Ihnen die Themen, die wirklich den Unterschied machen? Kann man das auf Themen wie Energie oder Emissionsreduzierung runterdampfen? Sind es andere Themen?
Im Thema Nachhaltigkeit verbindet man eigentlich oft Ressourcenschonung und Energieeffizienz. Das sind erstmal die großen Themen. Wir bei uns haben uns denen auch damals gewidmet. Also wir haben dann erstmal versucht, das Thema Klimaneutralität ins Unternehmen zu bringen. Dann als nächstes kommt die Energieeffizienz. Dann ist es halt wichtig, dass man auch mit dem Energieversorger ins Thema geht. Also wir haben dann Messungen gemacht und haben geguckt, wo sind die großen Verbräuche? Wie können wir die wiederum in den Griff kriegen? Also müssen alle Maschinen gleichzeitig angeschaltet werden? Wie kann man das wieder in den Griff kriegen? Auch bei jeder Maschine, die wir angeschafft haben, haben wir immer dem Zulieferer mehr oder weniger auferlegt, dass die Maschine klimaneutral hergestellt werden muss, zumindest mal klimaneutral freigestellt sein muss. Wir haben uns mit dem Thema Öl und Heiztechnik beschäftigt, haben dann quasi das Öl oder fossile Brennstoffe aus dem Unternehmen herausgenommen, haben die Energie der Kompressoren und der Anlagen genutzt, mit denen wir uns heute auch heizen, ja. Also wir haben kein Öl, kein Gas, sondern Eigenwärme. Unser Gebäude, was von 1967 ist, haben wir komplett energetisch saniert auf Neubauniveau. Also in der Halle gibt es überall Bewegungsmelder. Dort, wo nicht gearbeitet wird, brennt auch kein Licht. Davor hat überall das Licht gebrannt. Also es gab eine Leiste mit den Schaltern. Und der Erste, der morgens kommt, drückt einmal die linke Reihe runter, dann die rechte. Und am Abend wird sie dann vielleicht wieder ausgemacht. Es gibt so viele kleine Bausteine, die wir dann gemacht haben. Im Rahmen der energetischen Sanierung haben wir uns mit dem Thema Brauchwasser auch beschäftigt. Wir haben eine große Zisterne hier, wo wir quasi mit Regenwassernutzung Toilettenspülungen bedienen. Zum Teil auch die Gartenbewässerung darüber läuft. Also es gibt ganz viele Themen, die man machen kann und die wir durchaus auch anders machen wie andere. Ja. Also oder ob wir unseren Garten neu gestaltet haben, haben wir geschaut, welche Pflanzen werden da sinnvollerweise angepflanzt, damit sie eben auch, sagen wir mal, das Thema Biodiversität in Einklang bringt und auch bienenfreundlich ist. Wir haben dann auch zwei Bienenvölker angesiedelt und haben mit den Mitarbeitern Insektenhotels gebaut. Also es passiert schon viel. Wir sind dann übergegangen auch dann zu einem Thema Mensch. Was können wir da beisteuern? Wir machen beispielsweise dreimal im Jahr ein Mitarbeiterfrühstück, wo wir Gegenüberstellungen machen. Ich sage mal, haben Sie jetzt ein Brot vom Biobäcker oder ein Brot vom Lebensmitteldiscounter, ja, und essen Sie da zwei Scheiben und da beim normalen essen Sie vielleicht vier Scheiben oder wir haben Schokoladencreme getauscht oder auch Wurst vom Biometzger, ja, wo wir einfach immer wieder versucht haben, den Mitarbeiter auch zu sensibilisieren. Weniger ist mehr und gerade im Bereich von Lebensmitteln ist es meines Erachtens ganz bedeutend, ja, dass man eben gesunde Lebensmittel einsetzt, dann wird man weniger krank. So ist es auch, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, wird weniger krank. Also es gibt ganz viele Themen. Man kann Stress reduzieren mit dem Fahrrad. Also da gibt es eine Fülle von Dingen, die mir da einfallen. Also es macht auch Spaß dann am Ende, wenn man dann auch sieht, dass dabei was rüberkommt.
Ja, wow, das ist eine impulsante Aufzählung von Maßnahmen gewesen, die Sie jetzt schon durchgeführt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sich nicht alle immer konfliktfrei umsetzen ließen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen aus der Erfahrung berichten. Gab es auch schwierige Phasen, Momente und wie sind Sie damit umgegangen? Vielleicht gibt es da ein oder zwei Beispiele.
Keiner will im Grunde sich verändern, ja, aber er möchte es eigentlich schon, aber jeder ist in seinem Königreich und der Veränderungsprozess einmal bei den Mitarbeitern immer am Anfang war der schon schwierig, ja. Und es ist auch heute noch so, also die Themen müssen wir immer wieder neu besprechen, wir müssen immer wieder gucken, was haben wir verändert. Man fällt auch wieder zurück, ja. Es ist nicht so, dass es heute so ist und morgen ist es genauso, sondern sie stellen dann fest, dass es in einem halben Jahr plötzlich wieder sich verändert hat und manchmal auch an den Ursprung wieder zurückgekehrt ist, ja, weil es eben ein längerer Prozess ist, ja. Und was natürlich auch immer auch ein Thema ist, sind auch dann, wenn ich jetzt an den Umbau denke, also das Gebäude modernisieren. Man hat eine Vorstellung, wo man gerne hin will, ne? Und am Ende ist dann halt so, dass das letztendlich auch alles finanzierbar sein muss und man will dann aber auch keine Einschränkungen machen, weil man im Grunde eigentlich daran glaubt, was man tut. Und dann kann das natürlich auch schon mal so ein Problem werden, wenn Sie eben die Dinge anders so eingeschätzt haben, wie sie dann am Ende vielleicht sich bewahrheitet haben. Ja, also das ist auch immer eine Erwägungssache halt zwischen dem, was man will und das, was dann vielleicht realistisch ist. Ne? Also ich merke also bei unserem Umbau, also wir haben da schon viel gemacht, aber wir hatten eigentlich gedacht, der Return of Invest kommt schneller, aber hat halt doch ein bisschen länger gedauert, ne? Das sind dann schmerzliche Erfahrungen, die man dann hat, dass man dann eben so an Punkte kommt, wo man denkt, naja, warum haben wir denn jetzt doch alles auf einmal gemacht, ne?
Jetzt sind wir schon bei dem Stichwort Lessons learned. Was wären denn Sachen, die Sie aus heutiger Perspektive anders machen würden, als Sie es getan haben?
Im Grunde würde ich, glaube ich, nichts anders machen, weil ich davon überzeugt bin, ja, und letztendlich auch ein positiv denkender Mensch bin. Aber ich würde vielleicht, sagen wir, gerade wenn es um Investitionen geht, doch meine Euphorie etwas zurücknehmen, sondern eher, sagen wir, letztendlich Finanzierungen sind auch nachhaltig, ja, oder nachhaltig anzugehen und eben da etwas bescheidener zu sein und vielleicht nicht auf einmal alles umsetzen wollen, ja. Und einfach vielleicht ein bisschen mehr Geduld auch noch haben, weil einfach die Prozesse insgesamt sich nie so gestalten, wie man sich's vorstellt. Und ich wollte da relativ schnell rangehen und mit mehr Geduld würde ich da rangehen und nicht irgendwie denken, das muss jetzt alles schnell gehen, ja, weil man eben auch manchmal ungeduldig ist.
Gerade als Unternehmer wahrscheinlich, als Kopf ist man ja auch immer darauf bedacht, die Dinge voranzutreiben und die Entwicklung des Unternehmens im Auge zu behalten.
Ja, genau, also es ist schon. Es sind viele Einflussfaktoren, die man eben nicht vorhersehen kann, ja. Und da würde ich heute sagen, also noch mehr Prozesse beschreiben, noch mehr auch gegenüberstellen, was kann passieren, wenn. Also wir haben eigentlich nur immer ans Positive gedacht, haben aber, sag mal, dass auf dem Weg auch Dinge eben nicht gerade auslaufen können, sondern es gibt auch Ecken und Kanten, die haben wir im Detail nicht alle so mit einbezogen, wie wir sie dann erfahren haben, ja.
Gibt es denn da exemplarische Erfahrungen, die Sie teilen können, wo Sie sagen, also das wird wahrscheinlich auch bei anderen Unternehmen ein Thema sein, was man anpacken muss?
Also was wir nicht so gemacht haben, was wir hätten besser machen sollen damals, dass wir im Grunde in der Qualifizierung der Mitarbeiter nicht vielleicht konsequent neue Mitarbeiter ins Unternehmen geholt haben, die in diesen Bereichen schon Erfahrung mitbringen und uns einfach in dem Prozess auch noch besser unterstützen konnten, weil wir waren im Prinzip damals, sagen wir mal, überzeugte Menschen, was zu tun, aber wir haben uns alles erarbeiten müssen. Und das tut natürlich auch den Prozess wieder verlängern. Und ich denke schon, dass man darüber nachdenken sollte, ob man nicht einen Menschen nimmt, der sich mit Ökologie und Ökonomie auseinandergesetzt hat. Heute würde ich wahrscheinlich auch einen Studierten einsetzen, der an der Leuphana-Universität studiert hat und eben auch in der Kommunikation und allem, was dazugehört, eine gewisse Erfahrung und einen Wortschatz auch mitbringt, dass man sich nicht alles erarbeiten muss, ja. Weil das fehlt dann oft auch. Und mir war es immer auch wichtig, dass wir authentisch bleiben, glaubwürdig sind und all das immer in Wort und Kommunikation zu bringen. Das ist dann schon auch viel Arbeit nebenher, weil man hat auch immer das Tagesgeschäft noch, was natürlich auch wichtig ist. Und es letztendlich auch die Möglichkeiten gibt, finanziell die Dinge auch umzusetzen. Ne? Also beides muss man irgendwie in den Einklang bringen.
Hm. Welche Empfehlung würden Sie denn Branchenkolleginnen geben, die ja sich auf denselben Weg machen, wie Sie es vor 10 Jahren gemacht haben? Sie hatten jetzt schon eine Reihe Punkte genannt. Kann man das abschließend noch ergänzen oder haben wir jetzt eigentlich den Erfahrungsschatz ausgekostet?
Man kann, also im Prinzip haben wir es schon ausgekostet, aber ich würde jedem die Empfehlung geben, dass im Grunde, wenn man sich erstmal guckt, wer kann einem helfen? Rückblickend das Einstiegsthema ist Öko-Profit, damit ist das Kleinste, womit man anfängt. Das würde ich auf jeden Fall machen und vernetzen. Also im Grunde würde ich alles so beibelassen, wie es war. Alleine kriegt man es nicht hin und man braucht externe Hilfe mehr. Und da gibt es genug, die einem da helfen. Man muss es nur wollen und auch bereit sein, dafür auch ein Budget zur Verfügung stellen. Weil bei uns in der Branche ist es zum Teil so, dass man schnell Geld in eine Maschine investiert, aber weniger Geld in Ausbildung und, ich sage jetzt mal, immaterielle Wert investiert, weil man das nicht so greifen kann. Aber am Ende zahlt es immer aus. Also auch gut ausgebildete Mitarbeiter ist, glaube ich, auch ein Schlüssel von Nachhaltigkeit, wenn man diesen Weg gehen will.
Herr Lukay, wir sind schon am Ende des Interviews angelangt. Ich fand aber, Sie haben jetzt doch eine schöne Blaupause beschrieben, mit der man arbeiten kann, wenn man eben am Anfang eines solchen Prozesses steht, den Sie jetzt schon seit 10 Jahren erfolgreich meistern. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Erfahrung mit uns geteilt haben und wünsche natürlich weiterhin ganz viel Erfolg.
Dankeschön, Ihnen auch. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Was ist Ihre Meinung zum Thema nachhaltige Produktion? Haben Sie noch Anregungen oder Ergänzungen? Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Ideen gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de.